Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen in diesen Tagen uns um die Gestalt des Petrus sammeln. So etwa unter der Überschrift die Berufung festmachen. Das war das Anliegen des alten Petrus, als er in seinem zweiten Petrusbrief gesagt hat, ich werde jetzt dann bald meine Hütte ablegen müssen. Da ist gleich zu Beginn, tut Fleiß, eure Berufung festzumachen. Der Petrus kann ein Jahr packen, schon als kleiner Kerl im Kindergottesdienst hat mich die Gestalt des Petrus gepackt. Man kann ihn lieb gewinnen. Man kann sich den Petrus richtig plastisch vorstellen. Wenn da gleich zu Beginn des Markus-Evangeliums geschildert wird, wie der junge Petrus am Anfang seines Glaubens merkt, da warten Menschen auf Jesus. Die wollen ihn gerne hören, die haben Kante und wo ist denn Jesus? Der ist gar nicht da. Ja, in aller Frühe ist er weggegangen, da in die Wüste hinaus. Und wie der Petrus hinausrennt, Markus 1 ist beschrieben, und seinen Herrn im Gebet findet, Jesus, du musst kommen, Menschen sind da, Hunderte wollen dich hören, die Chance. Jesus sagt, lass uns in die anderen Städte gehen und das Evangelium verkündigen, denn dazu bin ich gekommen. Ich verstehe den Petrus. Herr Jesus, das wäre doch eine Gelegenheit. Erweckungsluft. Warum kommst du denn nicht? Was der Petrus angefasst hat, hat er richtig gemacht. Ein Mann voll Umtrieb, voll Schwung. Und doch auch wieder so menschlich, als er die Woge sah auf dem See Genezareth. Da bekommt er es mit der Angst zu tun. Das ist für Kinder hilfreich, wenn sie hören, dass auch Männer Angst haben können. War für uns im Krieg hilfreich, beim ersten Fliegerangriff auf Stuttgart, war 12 Jahre alt, als wir voll Todesangst die Köpfe eingezogen haben. Weiter hinunter geht's gar nicht. Seitdem habe ich keinen Hals mehr. Alles verrutscht. Wie da unser Luftschutz war, der Herr Bühler, dem habe ich immer hinaufgeschaut. Gell? Das war so ein kleiner Adolf Hitler, so hat er sich immer benommen. Wie der gerannt kam, heulend, und zu meiner Mutter geschrien hat, Frau Doktor, beten Sie! Oh, alles das gut. Grenzen eines Menschen zu sehen. Vielleicht ist unsere junge Generation so ohne Maßstäbe, weil wir Älteren immer gemeint haben, wir müssten ihnen vorspielen, wir seien stark. Vielleicht hätte es ihnen gut getan, auch mal weinende Männer zu erleben, ängstliche Männer. Der Petrus ist packend, weil man auch weiß, dass er Angst gehabt hat. Für ein Kind packt. Aber ist auch für Männer eine packende und faszinierende Gestalt. Was hat der Petrus für Grundsätze gehabt? Als er in Joppe im Haus des Gerbers war, und dieses Gesicht bekam mit diesem Tuch, in dem die unreinen Tiere waren, Herr, nein, das geht nicht. Ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Doch was Großartiges, wenn ein Mann sagen kann, ich habe meine Grundsätze. Das habe ich noch nie gemacht. Ein Mann des Einsatzes, als alle anderen Jünger Angst hatten, da hat er noch sein Schwert gezogen gegen die Übermacht. Ein Mann mit Mut. Ein Mann, der auch schwache Seiten hatte. Nicht bloß, weil in der Bibel steht, dass er eine Schwiegermutter hatte, sondern weil er Angst hatte vor der Macht. Das Markus-Evangelium berichtet uns wahrscheinlich am exaktesten über Petrus. Wenn Sie einmal in die Briefe des Neuen Testamentes hineinsehen, dann werden Sie merken, dass gerade in Petrusbriefen deutlich wird, dass Markus offenbar von Paulus hin zu Petrus eine besondere Beziehung bekommen hat. Mein lieber Sohn Markus. Und dieser Markus berichtet wahrscheinlich am exaktesten über das Leben von Petrus. Wahrscheinlich hat sie ihm Petrus sehr genau berichtet, dass die Versuchung ausging, als der Petrus sich in den Hof des hohen Priesters hineingewagt hatte und eine Magd die erste war, die gesagt hat, du warst doch auch mit ihm. Ganz bestimmt, ich habe dich doch gesehen. Zweimal die Magd. Das ist unsere schwache Seite. Die schwache Seite der Männer, dass wir einmal die Frauen viel zu harmlos ansehen. Wegen der lasse ich mich doch nicht reinlegen, wegen dem dummen Gemüse. Es lohnt sich doch gar nicht. Doch, hier war Bekenntnissituation. Eine Gestalt, die Männer packen kann, der Petrus. Und eine Gestalt, zu der eigentlich Frauen eine besondere Liebe und eine besondere Dankbarkeit haben müssten. Der Petrus hat über Frauen den schönsten Satz im Neuen Testament geschrieben. 1. Petrus 3. Dass die Frauen die Kraft und die Fähigkeit haben, auch solche Männer, die nicht glauben, die man nicht überzeugen kann. Zu denen können Sie Billy Graham schicken als Evangelist und den liebreichsten Seelsorger, und es hat keinen Wert. Da haben Frauen noch eine Möglichkeit. Durch den Frauenwandel ohne Wort. Wenn Sie sehen, wie hier Frauen in Reinheit und Gottesfurcht leben. Es gibt bloß eine Stelle in der Bibel, die von einer Evangelisation ohne Worte spricht. Die Frauen ausüben, dort wo Männer nichts mehr mit Worten können. Das, was heute so oft gesagt wird, man muss auch ohne Worte evangelisieren, ist bloß hier den Frauen in aussichtslosen Fällen zugedacht. Dass Frauen eine ganz besondere Vollmacht haben, in Liebe ohne Worte Männer zu gewinnen. Ungläubige, skeptische Männer. Hat Petrus gesagt, der an einer Frau gescheitert ist. Ich finde auch, dass der Petrus, dem wir in diesen Tagen ein bisschen nachdenken wollen, ja so anschaulich geschildert ist wie wenig Jünger. Wir wissen einiges vom Lieblingsjünger Johannes, wir wissen auch einiges vom Philippus, ein bisschen was von Thomas, dass er Zweifler war, sonst gar nicht viel. Wir wissen etwas von Matthäus, dass er ursprünglich ein Zöllner war, aber danach wissen wir auch nicht mehr viel von Matthäus. Wir wissen einiges vom Andreas, der, siehe Johannes 1, den Petrus zu Jesus führte. Aber wissen Sie etwas vom Thaddäus? Oder vom Simon Kanaanäus, oder vom Bartholomäus, wissen wir gar nicht. Und wie anschaulich ist dagegen der Petrus? Von dem wissen wir ungeheuer viel durch alle Evangelien hindurch, Apostelgeschichten, die beiden Petrusbriefe. Es ist eine ganze Fülle von Informationen, die wir über Petrus haben. Und er wird uns geschildert als ein Mensch aus Fleisch und Blut, ganz anschaulich. Auch als ein Mensch, der mit Fleisch und Blut kämpfen muss. Als Jesus seinen Jüngern sagte, ich muss jetzt hinauf nach Jerusalem, Matthäus 16, da Da heißt es, und Petrus nahm Jesus auf die Seite. Herr Jesus, das musst doch du dir nicht gefallen lassen, dass die sich anspeien, gefangen nehmen und peinigen. Herr Jesus, du, Sohn des lebendigen Gottes, und dass du sterben musst. Ich stelle mir vor, wie der Petrus weitergemacht hat. Was soll denn das gut sein? Es gibt doch noch Tausende von Kranken und Tausende von mutlosen Leuten in Galiläa. Du wirst doch gebraucht, lass dich doch von denen in Jerusalem nicht ans Messer liefern. Da hat Jesus zu ihm gesagt, weiche hinter mich, du Satan, du Versucher, denn du meinst nicht das, was göttlich ist, sondern das, was teuflisch ist. Nein, also Menschen. Du denkst human, du denkst humanitär. Ich verstehe nicht, Petrus. Aber das Menschliche ist Gegenteil von dem, was Gott ist. Müssen wir uns oft für unsere Zeit merken, dass der Gegensatz zum Göttlichen das Menschliche sein. Das heute kommt ins Blatt von der Weltbibelhilfe zu mir auf dem Schreibtisch. Und der Pastor Felten von der Weltbibelhilfe, der entschuldigt sich beinahe, dass sie verkämpfen müssen, nach Thailand Bibeln zu schicken in die Flüchtlingslager. Sie hätten x Protestbriefe bekommen von guten Christenmenschen hier in Deutschland, als in der letzten Nummer eine Nachricht gekommen sei, sie schicken Bibeln nach Kambodscha. Die Leute brauchen doch keine Bibeln, sondern Lebensmittelpakete und Geiger. Und der Pastor Felten schreibt, und sie brauchen in erster Linie das Wort Gottes in ihrer Trostlosigkeit, dass sie begreifen, Gott liebt uns. So sind wir in einer Zeit, dass wir überhaupt nicht mehr begreifen, was göttlich ist. Vor lauter Menschen. Geld und Nahrung und Häuser. Und merkt doch, wir alle haben Nahrung und Geld und Häuser und ersticken an unserer Gottlosigkeit. Geld und die Häuser machen es nicht. Du meinst nicht das, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Der Petrus musste mit seiner menschlichen Art ringen und kämpfen. Ein paar Verse weiter im gleichen Matthäus-Evangelium, als Jesus fragt, was sagen denn die Leute, wer ich bin, da sagen sie, manche sagen, du seist Elia, du seist Johannes, von den Toten wiedergekommen. Und wer sagt denn ihr, dass ich bin, fragt Jesus. Da sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da sagt Jesus nicht, Petrus hat aber klar erkannt, du bist ein gesegneter Mann. Du bist klug, du bist fromm. Auf dich kann ich mich verlassen. So Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, so mein Vater nimmt. Jesus hat seinen Petrus gekannt, der große Seelsorger Jesus. Womit der Petrus am meisten kämpfen musste, war sein Fleisch und Blut, dass er gedacht hat, so ein Kerl wie ich bin, wenn es so noch mehr gäbe, dann wäre unsere Welt in Ordnung. Und Jesus hat ihm dauernd gesagt, du verlässt dich zu sehr aufs eigene Fleisch. Noch am Ostermorgen, als Jesus seinen Petrus neu beruft und er in der Freude ist, dass er angenommen ist von Jesus, sagt Jesus, wenn du dich dermal einst bekehrst. Petrus glaubt nicht, dass jetzt geschafft ist. Und wir wissen, dass er den neuen Anruf Jesu brauchte, damit er zum Hauptmann Cornelius gehen konnte, nicht meinte, der sei unrein. Und dass in Apostelgeschichte 15 berichtet ist, dass Paulus ihm hart widerstand, denn es war ihm vor Augen gekommen, dass er in Antiochien geheuchelt hatte. Und dass er auch Barnabas versucht hatte zu heucheln. Der Petrus musste mit Fleisch und Blut kämpfen, immer wenn er meinte, jetzt habe ich's, jetzt bin ich wirklich der Fels. hat sein Herr Jesus, der erhöhte Herr und lebendige Herr, ihm gesagt, du, Fleisch und Blut, pass auf, der alte Petrus ist noch an dir. Sorg doch dafür, dass ich mit meiner Jesus-Gegenwart dich füllen kann. Deshalb hat der Petrus nachher in seinem ersten Brief so eindrücklich geschrieben, 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, der wolle euch vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen und durch seine Macht bewahren. Ihr seid nie am Ziel. Lasst euch in einen großen Ausheilungsprozess hineinziehen. Tut Fleiß, eure Berufung festzumachen. 2. Petrus 1, Vers 10. Strengt euch an, dass ihr bei Jesus bleibt, wenn er euch schon berufen hat. Darum geht es in diesen Tagen, die wir miteinander erleben dürfen, bei unserem Horchen auf die Schrift, gar nicht in erster Linie um den Petrus. Gar nicht bloß um einen Menschen wie du und ich. In Reader's Digest würden sie vielleicht eine Geschichte schreiben, einen Mensch, den man nicht vergisst. Nein, um den Petrus geht es nicht. Sondern um den Petrus, an dem deutlich wird, ihr seid das auserwählte Volk, das königliche Priestertum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten des Gottes, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem Wunderbaren. Das hat der Petrus in 1. Petrus 2 selber formuliert. An seinem Leben sollen die Wohltaten des großen Gottes deutlich werden, der auch uns berufen kann aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und der uns einen Weg führen kann, auf dem es von Stufe zu Stufe geht, zu immer neuen Berufungen Gottes, die uns aus falschen Urteilen und Verkrustungen herausführen, wieder auf dem Weg Jesu. Tut Fleiß, eure Berufung festzumachen. Bloß wenn wir so in die Tiefe loten und nicht an Oberflächlichkeiten stecken bleiben, werden wir auch den Petrus begreifen, der uns manchmal ein bisschen fremd ist. Wenn man heute die Petrusbriefe mit jungen Leuten liest, dann sagen die, das ist doch unmöglich, seid untertan der Obrigkeit. Das ist doch Repression, wenn die schon eine Polizeiuniform von Ferne sehen, dann werden sie wild. Gell? Also, und der Petrus sagt, seid untertan der Obrigkeit, vergeltet nichts Böses mit Bösem, noch Schelfwort mit Schelfwort, sondern Leben segnet. Lieber Petrus, das hast du vielleicht als alter Knacker geschrieben. Als junger Mann hast du dein Schwert auch herausgezogen und hast der Obrigkeit widerstanden und hast nicht gerade Segenssprüche auf deinen Lippen gehabt. Wie kommst du denn dazu, dass du jetzt plötzlich das sagst, ihr sollt nicht Böses mit Bösem vergelten? Ist das bloß ein frommes Geschwätz? Nein, der Mann, von dem wir wissen, dass ihm es nicht leicht von den Lippen gegangen ist, nicht selbstverständlich, sondern an dem Gott gearbeitet hat, bis er den Weg Jesu begriffen hat, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid. Von diesem Jesus, der seinen Weg mit Petrus gegangen ist, ein anderer wird dich gürten. Johannes 21, als du jung warst, gürtetest du dich selbst. Wenn du aber alt wirst, wird ein anderer dich gürten und führen den Weg, den du eigentlich gar nicht willst. Diesem Petrus wollen wir in diesen Tagen ein wenig nachdenken und heute Abend anfangen mit der Berufungsgeschichte, die uns in den meisten Evangelien berichtet ist, nämlich Lukas 5. Wenn Sie aufschlagen, Lukas 5, wir haben zwar jetzt schon in aller Stille einen großen Durchmarsch durch wichtige Stellen des Petrus und seines Petrusbriefs gemacht, aber jetzt lassen Sie uns in aller Ruhe zu Lukas 5 zurückkehren. Da wird vorher in Lukas 4 ab Vers 31 berichtet, dass Jesus nach Kapernaum kommt. Damit sind wir auch in der Stadt des Petrus. In Kapernaum war er zu Hause, der Fischer Petrus. Und Jesus tritt in Kapernaum auf in Galiläa. Für uns ist der Name Galiläa verklärt, wenn jemand eine Reise nach Israel macht und der Reiseführer sagt im Bus, jetzt kommen wir nach Galiläa, dann zieht der letzte Omnibusfahrer sein Foto heraus und denkt, jetzt da. Wenn einer zur Zeit Jesu Galiläa gehört hat, dann war das, wie wenn einer bei uns von Ostfriesland spricht. Über Galiläa hat man gelächelt. Wer kann schon von Galiläa kommen? Gell, wie man bei uns Ostfriesenwitze erzählt. Warum Ostfriesen Wollkragenpullover tragen? Damit man die Holzschraube nicht sieht, mit denen ihr Holzkopf befestigt ist. So hat man von Galiläa Witze erzählt. Als nachher der Petrus und Johannes einmal vor dem Hohen Rat standen, Apostelgeschichte 3 und 4, heißt es, die waren baff erstaunt, denn sie waren gewiss, dass sie ungelehrte Leute sind. Genau, die kommen doch von Galiläa. Wenn die Magd sagt, deine Sprache verrät dich, du kommst doch von der letzten Ecke. Gib's doch zu. Armer Kerl, du bist doch sicherlich ganz weit rausgekommen. So war Galiläa. Und dahin kommt Jesus. Es gibt keinen Winkel, der für Jesus zu wenig sein könnte. Keine Lebenslage, wo wir denken müssen, dass für Jesus zu arm sind. Kommt Jesus in der Kraft des Geistes. Und nachdem er dämonische Geister ausgetrieben hat, wird dann berichtet, Kapitel 4, Vers 38, und er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus, Sohn des ewigen Gottes, Herr der Welt, kommt in Simons Haus. Stellen wir es immer vor. Da war doch sicherlich aufgeräumt. Also im Pfarrhaus ist immer darauf gerüstet, dass jemand mal schnell kommen könnte. Und trotzdem, wenn jemand kommt, da sagt meine Frau oder ich, mach doch schnell, kicke dir zu, ich werde seine Schuhe da stehen lassen, tu mir dein Mann aus dem Weg. Man ist doch nie gerichtet. Und da kommt Jesus in dieses Haus. Und da waren wir durcheinander, denn die Schwiegermutter war. Und all die Scherzchen, die man sich erzählt von der bösen Schwiegermutter, stimmen daran. Wie viele Haushalte brechen zusammen, wenn die Oma nicht mehr da ist? Stellen Sie vor, wie es da ausgesehen hat, die Oma war dran. Durcheinander. Und Jesus kommt in diesen Haushalt. Und die Schwiegermutter ist dran. Und sie baten ihn für sie, die großes Fieber hatte, und er neigte sich zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie, und alsbald stand sie auf und diente ihm. Soll noch einmal etwas sagen über böse Schwiegermütter. Das sind Schwiegermütter. Die stehen auf und sagen, nicht, jetzt sitzen wir aber bei den Nahenruhe aus, das war aber schlimm, sondern ich muss ich gleich in die Kirche machen. Diente ihm. Und das hat alles der Petrus mit Jesus erlebt. Und dann kommt der nächste Morgen, Lukas 5, Vers 1. Es begab sich aber, dass sich das Volk zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes. Und Jesus stand am See Genezareth und sah zwei Schiffe am See liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da trat er in eines der Schiffe, welches Simon gehörte, und Jesus bat ihn, dass es ein wenig vom Lande führte. Und Jesus setzte sich und lehrte das Volk aus dem Schiff. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon: Fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Aber Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische. Und die Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gesellen, die im anderen Schiff waren, dass sie kämen und hülfen ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe voll, sodass sie ganz tief einsanken. Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war ihm ein Schrecken angekommen, und alle, die mit ihm waren, über diesen Fischzug, den sie miteinander getan hatten, desgleichen auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gesellen. Aber Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie führten die Schiffe zu Land und verließen alles und folgten ihm nach. Können Sie noch ein bisschen? Also Simon, schon der Name wäre interessant, wir könnten dem lang nachdenken. Der Name taucht ja 1. Mose 29 auf bei den Söhnen der Lea, die ungeliebte Frau Jakobs. Als sie merkte, dass ihr Mann seine Liebe der Rahel zuwendet, aber der Herr hatte Rahel unfruchtbar gemacht, da rief sie den Herrn an: Lass mich doch was wert sein in den Augen meines Mannes. Sie war schwanger und gebar einen Sohn, Shimon, das hebräische Schamat, wie in Samuel. Der Herr hat gehört. Das steckt in Simon drin. Wir haben einen Gott, der hört. Wir haben einen Gott, der einen Plan mit Menschen hat. Diesen Namen trägt der kleine Simon von Kapernaum und er trägt dazu den Namen des Jona, so hieß sein Vater, Simon, des Jonas Sohn. Es war für einen Fischer ein wichtiger Name, der Jona mit dem Fisch am letzten Sonntag. Gestern hat es uns in der Predigt ja bewegt. Wie Jona war 3 Tage in des Fisches Bauch, so wird auch des Menschensohn 3 Tage in der Mitte der Erde sein. Der Prophet von Gott berufen, der dem Auftrag ausweichen will und den Gott zurückholt. Was steckt schon in dem Namen Simon, Sohn des Jona? Und dann gibt Jesus ihm den Namen Petrus, Kephas, Felsenmann. Dem Fischer, der weiß, dass Wasser keine Balken hat, dem wird ein Name gegeben, Fundament. Betonsockel, würden wir heute sagen. Fels, auf dem ich die Gemeinde bauen will. Und nun diese Geschichte von der Berufung des Petrus. Es geht ja durch die ganzen Petrusbriefe hindurch, dieses Wort von der Berufung. Da vorhin zitiert 1. Petrus 5,10, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. 1. Petrus 2, ihr seid das auserwählte Volk, das ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Den Sklaven,
Ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, denn dazu seid ihr berufen. Ihr seid berufen, dass ihr den Segen erntet. Und dann wollen sie im 2. Petrus 1, dem Kapitel, in dem es heißt, tut Fleiß, eure Berufung festzumachen. Da heißt es zu Beginn 2. Petrus 1, gleich in den Anfangsversen: Alles, was zum Leben und göttlichem Wandel dient, ist uns geschenkt durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Verstehen Sie, diese Vokabel ist dem Petrus ungeheuer wichtig geworden in seinem Leben. Ich bin berufen, und zwar nicht bloß einmal damals am See Kapernaum. Wir wissen noch nicht mal, wann es richtig angefangen hat. Johannes 1 wird uns geschildert, dass der Andreas zu seinem Bruder Simon sagt: Komm, wir haben den Richtigen gefunden. Aber alle Evangelien sind sich einig, die richtige Berufung, damals hat er Jesus kennengelernt, die Berufung war hier am See Kapernaum. Aber Petrus würde uns vielleicht sagen, die eigentliche Berufung, noch viel eigentlicher als am See Kapernaum und am Galiläischen Meer, war, als Jesus mich nach seiner Auferstehung nochmal an diesem Galiläischen Meer berufen hat: Simon, hast du mich lieb? Dann weide meine Lämmer. Berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Aber sollten wir uns diese Geschichte einfach vorstellen, jeder, der unter uns Kindergottesdiensthelfer war, die waren ja fast alle Kindergottesdiensthelfer, nicht? War zufällig auch jemand nicht Kindergottesdienstländer, so ein großes Segen Gottes, dass du das sein durfst, tut ein jeder Mensch leider das nicht machen durfte. Erst dadurch werden einem ja die Geschichten der Bibel anschauen. Jetzt stellen sich den Petrus vor, der am Abend vorher erlebt hat, den vollmächtigen Jesus am Sabbat in der Synagoge, der seine Schwiegermutter gesund gemacht hat. Und dann fährt in der Nacht der Petrus hinaus. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? So wie wir am Montag ins Geschäft gehen, nach einem schönen Sonntag. Ah, jetzt können wir auch wieder was schaffen, es war schön. Und fängt die ganze Nacht nichts, und als er morgen seine Netze einholt, sind sie zerrissen und ist Tang drin und Muscheln. Und dann muss der übermächtige Petrus, der vom Hochgefühl seines Sabbats in die Niederungen dieser Nacht hinuntergestürzt worden war, die Netze flicken mit seinem übermächtigen Gesellen. Und dann erlebt er ein Aufgehen der Sonne, und je höher die Sonne steigt, wie da drüben am Ufer sich bei dem Jesus Menschen sammeln, wie sie von Kapernaum hinausrennen und dem Jesus zuhören, und es werden immer mehr. Können Sie sich nicht vorstellen, wie der Petrus in seinem Bart murmelt: Tagdiebe, zu dem haben die Zeit, die müssen nichts schaffen. Auch wir die kleinen Leute, wir müssen es schaffen, mit keiner Zeit für sowas. Haben Sie schon einmal geschafft? Und außen am Zaun sind Leute gestanden und haben mit Begeisterung ihnen zugeguckt, wie das Spaß macht. Wo man nicht so sagen, hey, komm hoch, komm da auch leider hoch, da schau ein bisschen was hin. Das ist der Petrus, der nach einer durchwachten Nacht, und da schwätzt dieser Jesus und schwätzt, und die kommen immer mehr dazu und hören zu. Wenn es nachher heißt, ich bin ein sündiger Mensch, müssen Sie doch verstehen, der hat sich doch aufgeregt mit jedem Wort. Der hat gut reden. Dem tragen sie die Brotlaibe ins Haus. Meine Schwiegermutter hat gestern Abend noch eine Suppe gekocht. Aber ich, heute Morgen hat sie mir noch nichts gebracht. Und dann kommt auch noch dieser Jesus und sagt: Entschuldigung, könntest du mir nicht helfen? Es werden immer mehr Leute da drüben. Wenn ich mit dem, vom Boot aus zu ihnen reden könnte, da am Ufer, das ist wie so ein Amphitheater, dann könnte ich sie erreichen. Könntest nicht dein Boot wieder zu Wasser lassen und mich ein bisschen hinausrudern? Ah, oh, wie das jemand freut, der schon gedacht hat, in 3/4 Stunden haue ich mich auf meinen Strohsack und dann wird geschlafen. Aber man ist im Orient freundlich und wenn man gebeten wird, macht man es. Und dann musste er im Boot sitzen bleiben und zuhören, wie der Jesus predigt. Der Jesus, der predigt, wie einer, der Vollmacht hat. Schon dieser erste Abschnitt, als der Petrus ja, es wird nicht berichtet, er lässt seine Netze liegen und läuft hinüber dort, wo Jesus ist. Der Petrus, der später in seinen Briefen viel davon schreibt, dass man straucheln kann, dass man im Dunkeln tappen kann, nachdem man Erkenntnis bekommen hat, dass man der vorigen Vergebung der Sünden vergessen kann. Der hat das erlebt mit dem Sonntag und dass er Jesus viel zutraute und ist plötzlich in der Ferne von Jesus gewesen. Und dann holt ihn Jesus mit einer Bitte. Wir sollten das viel mehr wissen, dass wir nicht menschenlos einladen sollten zur Evangelisation. Für einen, der lang nicht die Tür des Gemeindehauses hinter sich gebracht hat oder der Kirche, fast unmöglich. Auch wenn wir ihn bitten würden und sagen, ich habe ein Ehepaar, das in der Gemeinde, das so schlecht gehen kann, und Sie haben ein Auto, wären Sie nicht so freundlich, in der Lutherstraße 34 hier abends abzuholen und nach der Veranstaltung auch wieder zurückzubringen. Dann hätte man einen Grund vor sich selbst. Jeder Mensch möchte doch gerne eine gute Tat tun. Und wenn seine Freundin zufällig entdeckt und sagt, ich habe die gestern in der Kirche gesehen, spinnst du? Dann könnte er sagen, nein, aber es hat der dumme Pfarrer hat mich gebeten, ich soll zwei Leute in die Kirche bringen und wieder zurückbringen. Aber wenn du zuhörst, so hat es Jesus bei Petrus gemacht, könntest du mir nicht eine Hilfe geben und dein Boot zur Verfügung stellen. Er redete mit Vollmacht, heißt von Jesus immer wieder. Dekan im Ruhestand Kurt Hennig hat dieser Tage einmal, als ich etwas unbedacht davon gesprochen habe, dass wir vollmächtig predigen müssten und dass Gottes Geist uns dazu Kraft geben soll, gesagt, Rolf, hast du eine Stelle in der Bibel gefunden, wo von uns gesagt wird, dass wir vollmächtig sprechen können? Es wird in Markus 16, in Matthäus 10 gesagt, und Jesus gab ihnen Vollmacht über die unsauberen Geister. Aber er habe noch nie eine Stelle gefunden, er wird demnächst den Preis aussetzen, ob es uns verheißen sei, dass wir vollmächtig predigen. Stünde im Neuen Testament nur, dass Jesus vollmächtig predigt. Dass Jesus das vollmächtige Wort. Das ist ein Trost für uns alle, die wir in Stunden und auf Kanzeln dienen müssen. Es ist uns das vollmächtige Wort nicht verheißen, aber Jesus hat das vollmächtige. Bis heute. Er kann unser armseliges Gestotter benutzen und es Menschen in die Seele drücken. Er hat die Vollmacht, wenn es ums Wort geht. Diesen vollmächtigen Jesus erlebt der Petrus hier. Er erlebt ihn später, als er im Haus des Cornelius in Caesarea ist. Als er noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Der Jesus, der den Heiligen Geist und die Vollmacht hat. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Er redet. Und den hat er jetzt in seinem Boot stehen und hört zu, der Petrus, auf das lebendige Wort, das vom Himmel gekommen ist. Und deshalb, als dieser Jesus danach als Dank sagt, Petrus jetzt, fahr hinaus, auch wenn es heller Mittag ist und dein Boot einen großen Schatten wirft, das normalerweise die Fische auseinander steuern. Fahr hinaus und wirf dein Netz aus, dass ihr einen großen Zug tut. Ja, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. mit aller Erfahrung, die wir galiläischen Fischer haben. Im Grunde genommen ist es eine Torheit, am hellen Mittag hinauszufahren. Da kann man nicht fischen. Aber auf dein Wort. Ist doch nur verständlich, wenn er jetzt 2 Stunden diesem Jesus zugehört hat und gepackt ist von der Gewalt dieses Wortes. Ja, wenn du etwas sagst, dann geschieht's. Dein Wort ist ein schöpferisches Wort. Nicht ein Wort für unser Gehirn zum Nachdenken, sondern ein Wort, das etwas tut, das Menschen verwandelt. Und dann erlebt der Petrus, wie dieses schöpferische Wort Jesu in sein Leben eintritt, dass gar nicht seine Seele neu wird, aber dass die Netze voll werden. Nikolaus Ludwig Graf von Sindendorf mit seinem großen Lied: In den ersten Gnadentagen wird man von dem Lamm getragen. Da darf man am Anfang des Glaubenslebens die Wunder Jesu im eigenen Lebensbereich erleben. Nicht alle gleich. Ein paar erleben es, dass ihnen der Gott, den sie anrufen, in den Klassenarbeiten hilft. Die anderen erleben es nicht, sondern an einer anderen Stelle, dass sie aus Todesnot plötzlich geheilt werden. Aber am Anfang des Glaubenslebens stehen die Wundererfahrungen Gottes. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ich bin ein Gott, der nahe ist. Und so erlebt der Petrus das, was Jesus kann an seinen Netzen, die so voll werden am hellen Mittag, dass selbst das Schiff, das noch zur Hilfe kommt, beinahe gar nicht alles aufnehmen kann an Fischen. Beide sinken beinahe unter. Und als der Petrus dann ins Land kommt, ist das Erste, als er aus seinem Boot hinaussteigt auf den Strand, dass er sich Jesus zu Füßen wirft. Ein Akt größten Anerkennung und der eigenen Beugung. Herr, ich bin's nicht wert, dass wir zueinander gehören. Geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann es nur so verstehen, ich habe deinem Wort nichts zugetraut. Ich habe gedacht, die Netze flicken ist wichtiger, als dir da zuzuhören. Und jetzt habe ich gemerkt, was man hinauslässt, wenn man dein Wort nicht aufnimmt. O Gott, du frommer Gott, du Grundquell guter Gaben, das mir in den letzten Wochen wichtig geworden, dies alte Lied. Die größte Sünde ist, dass wir ohne diesen Grundquell leben wollen. Nicht, dass wir es nachschwätzen und sagen, du Grundquell guter Gaben, aber dass wir Stunden und Tage diesen Grundquell nicht brauchen und unseren Gott behandeln wie einen Hausierer, zu dem wir sagen, nein, danke, jetzt hat es nicht nötig. Und er will sich in unser Leben hinein verströmen. Das hat der Petrus gemerkt. Herr Jesus, du hast mir was geben wollen. Und ich meinte, ich brauch's nicht. Ich komme schon allein durch. Ich bin ein sündiger Mensch. Du kannst die Fülle geben und ich habe es noch nicht mal begriffen. Aber den ewigen Gift der Gnade, das hat der Petrus erlebt am Anfang seines Glaubens, wie Gott den Demütigen, die sagen, oh Herr, ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe gemeint, ich komme aus ohne dich. Oh Herr, ich habe gemeint, mein Leben sei schon recht. Und jetzt merke ich, ich habe noch gar nichts. Ich bin ein Nichtskönner, ich bin fern von dir. Wie Gott denen Gnade gibt. Hier die Gnade, dass Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ja, ein unendlicher Unterschied zwischen mir, dem Heiligen, und dir, dem Sünder. Aber von nun an gehören wir beide zusammen. Die Gnade Jesu bis hin zum Schächer am Kreuz. Junge Leute wissen heute gar nicht mehr, wer Schächer sind. Also Rauchmörder, früher hat man Schächer gesagt. dieser Raubmörder, der mit Jesus gekreuzigt war. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Nein, ich bin nicht für Gedenkminuten zuständig, sondern du wirst mit mir im Paradies sein. Der Raubmörder, der gesagt hat, wir empfangen, was unsere Taten wert sind, aber der hat nichts Böses getan. Wir sind unheimlich weit auseinander und Jesus sagt, mit mir. Der Petrus, der sagt, Herr, geh hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Nein, wir beide zusammen haben jetzt keine Angst. Wir beide. Das wird in Ewigkeit das größte Wunder sein. Wenn wir anfangen wollen zu weinen, wie der Petrus geweint hat in der Erkenntnis seiner Sünde, wenn uns vor Gottes Thron bewusst wird, wie viel in unserem Leben unvollkommen und falsch war, wie viele Menschen an uns irre geworden sind, denen wir den Weg zum Glauben verstellt haben, und Jesus seine Hand auf uns legt, welcher ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Für den komme ich auch. Mit mir. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Wir können ja Menschen nicht fangen. Ich mache gerade Konfirmanden, Elternbesuche und erlebe Volkskirchen, so dass man schwermütig werden kann. Wie wenig wir erreichen, das ist schlimmer als verbrannte geistliche Erde, was wir oft haben. Schön wäre es, wenn wir da Menschen fangen könnten. Und wir meinten, fangen. Von wem? Keiner kann einen Menschen fangen. Durch keine Tricks und keine pädagogischen Kniffe und durch keine psychologischen Überlegungen und keine Erzählkunststückchen. Wir können Menschen nicht fangen. Das erlebt jede begnadete Kindergärtnerin. Der hat auch so schön mitgemacht bis zu 6 Jahren und jetzt wird so ein Kerl aussehen. Das erleben Mütter, das erlebt man in Stundenhäusern, die große Not, dass die Jungen nicht so geworden sind, wie man wollte, wie man gebetet hat. Wir können Menschen nicht fangen, wir nicht. Und doch gibt Jesus diese Verheißung dem Petrus, von nun an wirst du Menschen fangen. Der Petrus hat es in seinem zweiten Petrusbrief, wenn Sie das mal aufschlagen, später, vielleicht notieren Sie einfach die Stelle, 2. Petrus 2, Vers 12. Die Stelle hat mich ungeheuer getröstet. Weil man immer meint, unsere heutige Zeit sei besonders schlimm. Ach, die Zeit war immer schlimm. Der Mensch ohne Gott war immer schlimm. So nach dem Sündenfall. So alt modern sind wir gar nicht. Wir sind furchtbar. Vor allem die Welt, die immer gleich war. Da ist 2. Petrus 2, Vers 12, sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. So sagt der Petrus, sind die Menschen. Wie unvernünftige Tiere, über die man Netz wirft, dass man sie schnappt und abschlägt. So lassen sich die Menschen umgarnen vom letzten Blödsinn, von der dummsten Philosophie, von der ausgefallensten Moralvorstellung. Die lassen sich umgarnen von Dingen, wo man nicht für möglich halten sollte, dass Menschen drauf reinfallen. Sie sind wie unvernünftige Tiere. Aber ich gehöre einem Herrn, der es nicht zulässt, dass sie alle bloß ins Netz des Teufels kommen und abgeführt werden. Ich gehöre einem Herrn, der sein Netz auch auswirft und allerlei unvernünftige Leute wie auch mich in sein gutes Netz holt. So verstehe ich die Stelle. Wir Menschen sind so dumm, dass wir durch die Herrlichkeit des Evangeliums ganz schlecht überzeugt werden können. Und wenn ein Engel vom Himmel käme, würden wir sehr schwer glauben. Und deshalb sagt der Herr Jesus, ich tue noch ein Übriges, ich werfe mein Netz aus. Martin Luther hat Reichstag von Augsburg gesagt, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Sehen Sie, es war sein Trost. Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt mir Tod antun, ich kann nicht mehr anders. Das Wort Gottes hat mich geschnappt. Ich bin jetzt drin, ich kann nicht sagen, also dann mache ich es wieder anders. Ist doch gut, dass der Herr Jesus uns mit Beschlag gelegt. So, du gehörst mir. Dass man gar nicht so leicht mehr herauskommt, das will der Herr Jesus seinen Boten schenken, eine solche Kraft, was wir nicht in uns haben, als Leute Jesu. Wir dürfen für unsere Kinder, für unsere Enkel, die uns auf dem Herzen liegen, sagen, Herr Jesus, fang sie, schnapp sie. Nicht bloß, Herr Jesus, gib ihnen einen Eindruck, dass ein Wörtle sie in einer Predigt packt. Schnapp sie mit deinem Netz. Das will der Herr Jesus. Sie müssen herausgerissen werden aus der Welt. Fang du sie ein. Wir haben in Schondorf einen Feuersee. Von Stütten daheim in Stuttgart haben wir auch einen Feuersee gehabt, ein bisschen größer in Stuttgarter Westen. Bei beiden Feuerseen, bei all solchen Seen kann man erleben, wenn die mal so dreckig sind, dass man also nicht mehr durchsehen kann, dann entschließt sich die Stadtverwaltung, dass man auch mal über so einen See ablässt und reinigt. Und vorher wird der See leer gefischt. Aber nicht, dass die Fische alle gegessen werden, die sind ja noch gar nicht so groß. Sie werden leer gefischt, am Schluss gehen die Fischer hinein mit großen Stiefeln und mit ihrem Netz und holen die letzten Fische heraus, bevor bloß noch der Schlamm kommt und tun sie in große Bottiche, damit sie am Leben bleiben. Und in der schlammigen Brühe dieser Welt schickt der Herr Jesus seine Boten aus mit ihrem Netz, damit nicht bloß alles den Verderben überlassen bleibt, sondern das leer gefischt wird. Dass auch er noch einiges in sein Netz bekommt. Und da steht in Matthäus 13, das Gleichnis in dem Netz, da zappelt eine Herr einiges. Sind nicht alles schöne Karpfen und Hechte, aber manches komische Zeug dabei, in dem Netz, mit dem man allerlei Gattung fängt, im Reich Gottes. Ja, aber ich schicke meinen Leute aus, ich überlasse ihn den Umgarnungen dieser Welt. Du sollst Menschen fangen. Der Apostel Petrus hat nachher vom Heiligen Geist bevollmächtigt gesagt, als man ihm geraten hat, er soll von Jesus schweigen. Wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden sollen von dem, was wir gesehen gehört haben. Ich bin gefangen, ich bin gebunden im Gottes Wort, ich muss es tun. So soll unser Glaube sein, den Gott in uns wirken will. Ich bin gefangen im Gottes Wort, kann gar nicht mehr anders, ich muss. Der Petrus, der dem Wort Jesu so wenig zugetraut hat. In einer Stunde zu dem Jesus gefiel, der ihn fängt. Lassen wir doch nie einen Augenblick die Verzweiflung in uns hochkommen über Menschen, die uns lieb sind, weil wir denken, oh, die haben Jesus nicht gefunden, jetzt sind sie ferne. Unser Herr kann Beruf fangen, zu sich herumfliegen. Wir dürfen ihn darum bitten. Aber dann kommt das andere, was uns in den nächsten Tagen beschäftigen soll, und Fleiß eure Berufung festzumachen. Wir haben heute also den Anfang gehört von der Berufungsgeschichte des Petrus. Und vielleicht morgen wollen wir, bloß falls Sie in der Stille sich darauf vorbereiten wollen, die Verklärungsgeschichte lesen. Lukas 9, Vers 28 bis 36. Es wird weitergehen, warum der Petrus so viel Wert aufgelegt hat auf das Wort Jesu. Denken Sie, Johannes 6, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Oder 2. Petrus 1, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Ihr habt desto besser das prophetische Wort. Es hängt eng mit der Verklärung zusammen, dass er weiß, Jesus spricht das letztgültige Wort. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Er hat das Wort, das wichtiger ist als alle modernen Bücher zusammengefügt. Also da wollen wir morgen ein wenig über den Petrus nachdenken. Jetzt lassen Sie uns beten. Herr Jesus Christus, du hast den Petrus berufen. Du hast ihn gesehen in seiner ganzen Armseligkeit. Und doch gehört er schon zu deinem Volk, dass du behandelst wie dein Auge. Ihm gehört die Verheißung der Gottesdienst, auch in der Synagoge von Kapernaum. Und du bist in seinem Haus eingekehrt und doch war er innerlich weit weg von dir. Du siehst uns, wo wir weit weg sind von dir. Du kannst uns zeigen, wie du über unsere Sünde denkst. Du kannst uns aufdecken, wo wir fern sind von dir, wo du betrübt bist über uns. Schenk uns den Mut zur Beugung und gewähre es uns, dass wir in deinem guten Netz gefangen sind. Dass wir uns nicht abzappeln müssen in den Netzen dieser Welt, die uns zu unserem Unheil bringen wollen, sodass du uns in das Netz deines Reiches einholst, dass wir ganz und ewig zu dir gehören. Segne uns diese Tage, gewähre du uns die Ruhe der Nacht. Bring du uns hinein in dein lebensschaffendes Wort. Aber auch dein Wort wollen wir Großes erwarten. Amen.